kurzer Disclaimer zum Podcast. Ich will nur darauf hinweisen, so ungefähr alle 15 Minuten hört ihr mal ein kurzes Brummen während der Aufnahme. Das liegt daran, dass ich zum Zeitpunkt der Aufnahme ein Langzeitblutdruckmessgerät an meinem Arm hatte. Und das hat sich alle 15 Minuten aufgepustet. Und ich dachte eigentlich, dass man das nicht hört oder vielleicht nicht so stark hört. Man hört es ein bisschen. Also seid nicht irritiert, was das Brummen ist. Jetzt ist das Rätsel gelöst. Ihr wisst, was es ist. Viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts, des Fusecast-Podcasts. Ganz am Anfang haben wir den mal Fusecast-Podcast genannt. Jetzt siehst du, ich kann es überhaupt nicht aussprechen. Egal, der Fusecast. Ich habe einen Gast heute, und zwar den Frederik. Sage ich Frederik, oder?
Wie du möchtest, Fred oder Frederik, das, was dir lieber ist.
Fred. Nee, dann bleibe ich bei Fred, ey, dann. Das verkürzt den Podcast direkt wahrscheinlich um 10% auf ganze Länge. genau, und du bist aus mehreren Gründen hier. Und zwar, ich meine, wir haben ja immer so Interviewparts, aber mir wurde das so ein bisschen, ich sag mal, von unserem gemeinsamen Freund Mirko verkauft. Von wegen so, ey, sprich mal mit dem. Der spielt nicht nur selber in der Band, der ist auch noch Deutschlands führende Koryphäe im Bereich Hot Water Music. So, wollt ihr nicht darüber sprechen? Und das fand ich eine sehr gute Idee tatsächlich.
Ja, ist auch immer ein gutes Ding, glaube ich, über die Band zu sprechen. Großer Titel, ich hoffe, ich werde dem jetzt hier auch gerecht.
Ah, ja, ey, und das wird schon irgendwie. Ich meine, hast du, das wollte ich eigentlich direkt zuerst fragen. Hast du ein Hot Water Music Tattoo?
Nee, ich habe aber auch gar keine Tattoos. Aber wenn ich eins hätte, dann hätte hätte ich wahrscheinlich das Logo.
Okay, das lassen wir mal einfach mal so durchgehen. Außerdem, was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Also, das ist ja, das auf jeden Fall. Aber lass uns erstmal einmal kurz über deine Band spielen. Du spielst bei der Band Great Escapes.
Genau.
Das ist richtig. Und ihr habt gerade ein Album veröffentlicht. Ist das letzte Woche erschienen, glaube ich, ne?
Ja, ist also am Freitag erschienen. Genau, am 19. März.
Genau, und das ist quasi eine Hot Water Music Coverband, oder?
Ich hoffe nicht. Also wir haben, die Band heißt Great Escapes und wir haben vorher schon mal, also mit fast den gleichen Leuten in einer Band gespielt, die hieß Pavement Poetry. Und da haben wir, glaube ich, noch sehr hart versucht, Hot Water Music zu sein. Was natürlich, glaube ich, je mehr man das versucht, desto mehr scheitert man daran irgendwie auch. Aber nee, es ist halt, also wir machen so eine Emo-Punk-Band. Klar, Hot Water Music ist da schon Einfluss, aber auch sowas wie Sam I Am, Jawbreaker, Get Up Kids. So 90er Emo in heute.
Das dann. Ich finde, da ist eh irgendwie, also wenn man sagt, man ist in diesem Genre unterwegs, also dazu sagen, man ist nicht von Hot Water Music beeinflusst, das geht eigentlich gar nicht, oder? Also das ist doch so eine stilprägende Band in diesem Genre, finde ich jetzt so.
Ich glaube auch. Also irgendwie bleibt das irgendwo hängen. Also sei es nur in der Art, dass man, ich glaube, wie man singt, ob man irgendwie vielleicht auch versucht, auch irgendwie rau zu singen, ohne dass das jetzt irgendwie albern klingt oder so. Also allein so die Stimmfarbe, ja, und also irgendwas von der Band bleibt, glaube ich, bei jedem kleben, ob man will oder nicht.
Ja. Und jetzt hast du gerade eben im Vorgespräch gesagt, da ging es kurz darum, wie alt du bist. So, du bist auf jeden Fall jünger als Hot Water Music. Das ist richtig, oder?
Nee, ich bin
Nee?
Nee, also okay. Hot Water Music haben sich ja 93, glaube ich, gegründet oder 94. Genau, ja. Und ich bin Jahrgang 92. Also es gab mich immerhin schon, als sich die Band gegründet hat.
Du hattest also ein ganzes Jahr lang Zeit.
Ja, genau.
Wieder,
und dann bin ich halt auch direkt eingestiegen. Dann habe ich mir bei Green Hell direkt Finding the Rhythms gekauft und habe losgelegt natürlich mit zwei.
Ja, war's 94 direkt auf der ersten Tour und so, ne?
Ja, genau.
abgefahren. Ja, es ist halt, ich meine, das habe ich jetzt so in dem Podcast ja auch schon mehrfach, da bin ich natürlich durch die frühe Geburt ganz anders irgendwie dann, ich finde das immer ganz spannend, irgendwie, da werden wir auch mit Sicherheit gleich drauf kommen, weil du ja natürlich dann zu einem ganz anderen Zeitpunkt in die Band eingestiegen bist als ich. Ja. Und da finde ich immer halt spannend, wie so der persönliche Bezug oder wie dann auch so der Bezug zu den Alben ist, die vielleicht, die man dann rückwirkend kennengelernt hat, weil dadurch, dass ich relativ früh eingestiegen bin, gab es da bei mir nicht so viel im Backkatalog, der ja gigantisch ist, das muss man ja auch mal sagen.
Ja.
Ne? Und aber es gefühlt auch damals schon war, durch diese ganzen Splits und Singles, die die veröffentlicht haben, das war ja unfassbar irgendwie. Und ja, das finde ich eigentlich immer ein ganz, ganz spannendes Thema irgendwie. Mit welcher Platte bist du eingestiegen?
Also so bewusst, also jetzt nicht, dass die dann aktuell war, aber das Erste, was ich gehört habe, war Flight in a Crash. Und da müsste ich irgendwie so 14 gewesen sein oder so. Und also da war dann The New World Next, glaube ich, so die aktuelle. Und bis ich die Band so richtig verstanden hatte, gab es dann auch schon so diese erste Auflösung eigentlich. Also habe ich mich erst tierisch geärgert, weil ich, als ich so gerade alles gerafft hatte, war die ja weg. So. aber ja. Genau, nee, so, ich glaube auch sowohl der erste Song als auch die erste Platte, die ich gehört habe, war eine Flight in a Crash.
Okay, die war, wann war denn die Flight in a Crash? Das war 2001 so rum, ne?
Ja.
Genau, ja. Ja, bei mir war es tatsächlich Forever and Counting, irgendwie 97, dass ich da, genau, und ich weiß nicht, ob für mich, also ob das ein härterer oder schwierigerer Einstieg ist, weil die Band ja auch noch so unpoliert war irgendwie früher, ne, also das hat sich ja massiv getan irgendwie, aber lass uns da mal irgendwie, wie war das denn für dich? Hast du rückwirkend da Probleme gehabt, in die frühen Sachen reinzukommen? Oder war das so kein Problem?
So am Anfang auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich war halt 14 und habe vorher eigentlich nur so irgendwie Blink-182, Green Day und die Donuts gehört oder so. Und dann ist natürlich sowas wie Flight in a Crash oder so erstmal eine andere Nummer, die nicht so leicht zu fühlen, nicht so leicht bekömmlich ist. Und also ich kannte das halt dann auch schon und wie gesagt, es hat dann auch, ich musste es erstmal so ein bisschen verstehen und ich hatte am Anfang auf jeden Fall immer eher Probleme mit den früheren Alben. Einfach, ich glaube, sowohl weil die natürlich super roh produziert sind, aber die Songs ja auch noch krass chaotisch sind, so, ne? Da passiert ja irgendwie alles gleichzeitig, die sind teilweise auch ganz schön lang und ja, die besten Sänger waren die da natürlich auch noch nicht, aber es ist halt. Also was heute mag ich die Platten total gerne, aber in der Zeit war es, glaube ich, nicht so einfach. Also da habe ich dann eher A Fly in a Crash gehört und als ich dann Caution entdeckt habe, war ich auch richtig an Bord, weil das erstmal so mit irgendwie 14, 15 dann doch besser bekömmlich war, wenn du sowas wie Wayfarer oder Trusty Chords hörst. So.
Ja, verstehe ich voll. Ja, tatsächlich ging es mir da, obwohl ich mit dem zweiten Album eingestiegen bin, wirklich ähnlich. Also ich habe bis heute keinen richtigen Zugang zu der Fuel for the Hate Game bekommen, beziehungsweise ich kann die so wertschätzen, aber ich höre die halt einfach nicht so irgendwie. Also wenn, dann greife ich halt irgendwie zur Forever and Counting, weil da habe ich halt auch sehr viel, wie soll ich sagen, so nostalgische Empfindungen zu, also die bedeuten mir einfach viel. Ne? Wenn ich die höre, so, dann bin ich halt wirklich wieder im Sommer 97, da bin ich gerade 19 irgendwie.
Ja.
Und ja, das weiß ich halt noch, wie die, ne, die hat irgendwie dann, hatte ich auf dem Tape in meinem alten Ford Escort.
Geil.
Das war geil.
Ja. War aber, glaube ich, auch eine coole Zeit, also hast du die Band dann, also hast du die zufällig entdeckt oder hast du die irgendwo live gesehen oder wie lief das?
Ich habe die über einen Kumpel kennengelernt. Also es war so, ich komme hier vom Dorf, also außerhalb von Bonn. Mhm. Und wie es der Zufall so will, hatte ich hier zwei sehr gute Freunde, die auch sehr in dieser alternativen Musik irgendwie unterwegs waren. Und der eine, also das war wirklich so, da bin ich so mit 12, 13 zu Iron Maiden und sowas gekommen irgendwie. Das war so ein bisschen mein Einstieg in Gitarrenmusik und dann natürlich das schwarze Album von Metallica und sowas. Und der andere Kumpel von mir, der war dann sehr schnell, also der war dann irgendwann in Frankfurt auf einem Internat und war dann immer nur in den Ferien hier irgendwie. Und der hat halt irgendwie über seine Internatkumpels ganz viel Kram angeschleppt. Also wirklich so von, also der war der Erste hier auf jeden Fall in meinem Freundeskreis, der mit diesem ganzen Emo-Kram ankam, aber auch der Erste, der mit irgendwie mit Hardcore ankam und also wirklich alles von irgendwie Seven Seconds über Youth of Today, über Get Up Kids, alles kam von dem irgendwie. Über den hatte ich da so diesen Zugang. Und der kam natürlich dann auch irgendwann mit Hot Water Musikplatten an und war da halt komplett into it. Und dann also, dass ich die das erste Mal gesehen habe, bin ich auch gezielt hingefahren. Also, war jetzt okay. Nicht so, dass ich so. Und damals auch noch wirklich so, da fand ich die gar nicht so geil. War aber der Einzige mit Führerschein im Auto und Auto auf dem Dorf. Und habe dann halt quasi meine Kumpels da hingefahren irgendwie. Und da haben wir die tatsächlich. Kennst du das Gebäude 9 in Köln?
Ja.
Okay, da gibt's ja, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle sie trotzdem nochmal. du kommst ja dann da rein und da ist die Bar, wo der Merch verkauft wird und dann gehst du hinten durch, wo die Bühne ist, ne?
Ja.
Ja, und Modern Music haben auf dem Teil gespielt, wo der Merch verkauft wird.
Ach krass, okay.
In dem kleinen Ding so, da habe ich im selben Jahr, also auf derselben Bühne, in diesem kleinen Ding habe ich, ich glaube 95, 96 muss das gewesen sein, da habe ich Hot Water Music und kurz darauf nochmal Get Up Kids gesehen.
Okay, krass.
Auch noch zu viert, ja. Ja, deswegen, also manchmal ist es gar nicht so schlecht, alt zu sein. Auch wenn das hier wieder der alte Mann erzählt von früher wird. So. Ja, aber so war so mein Einstieg irgendwie dann. Und dann die Feuerwehr Counting, die hat mich dann gekriegt quasi.
Ja. Ja, cool. Ja, bei mir war es dann so, also ich komme auch vom Dorf im südlichen Emsland in Niedersachsen. Mhm. Und mit meinem Kumpel Alex, da war ich dann immer bei ihm und da saß man dann so im Büro der Eltern, wo der Computer stand. Und also dieser Erstkontakt mit der Flying and Crash war halt irgendwie so ein Live-Video, was da irgendwie auf dem Rechner rumgeschwirrt hat. Also es gab's, also YouTube war da auch noch nicht. Und ja, das haben wir dann irgendwie geguckt und abgefeiert und wir haben dann immer halt so. Ja, also er hatte noch einen größeren Bruder, Philipp, und Philipp war immer so der uns versorgt hat mit der coolen Musik. So dieser typische ältere Bruder, der irgendwie da ein bisschen mehr Zugang zu allem hat. Ja, und dann haben wir da so Hot Water Musik gehört und oder beziehungsweise haben erstmal eigentlich, wie gesagt, nur so Pop-Punk-Kram und sowas gehört, aber dann ist irgendwie Hot Water Musik aufgeploppt und das hat, ich fand es irgendwie so von Anfang an, auch wenn ich es wie gesagt noch nicht am Anfang so richtig verstanden habe, fand ich es irgendwie immer irgendwie geil, was da so passiert. Also es war irgendwie so totales Chaos und die haben da halt irgendwie so, ich weiß noch, dass bei diesem Video irgendwie Chris Wallard auf dem, bei dem Riff von der Flying and Crash auch irgendwie super durchgedreht ist. Das fand ich mit 14 auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und ja, und von da aus ist es dann irgendwie auch so gewachsen. Und dann, wie gesagt, live gesehen, dann aber auch erst zur Reunion das erste Mal im Skyler's Palace in Münster.
Ja, also ich finde halt, also was mich damals weil du so sagst, so chaotisch alles so ein bisschen und noch so alles auf einmal und ein bisschen durcheinander. Das stimmt auf jeden Fall. Aber man hat damals ja schon krass gehört, was die drauf haben. Also ja. George Rebello ist ja ein unfassbarer Schlagzeuger. So, auch wenn er sich auf späteren Platten extrem zurücknimmt, finde ich. Aber trotzdem, was der Typ eigentlich kann, ist Wahnsinn. Und ich meine, Jason Black sowieso, ne? Also man sieht ja selten Bands, wo der Bassist so im Mittelpunkt eigentlich auch von oder auch die Songs so trägt. Das hat man vielleicht noch bei sowas wie Rancid oder so,
ja.
Der ja auch ein Wahnsinnsbassist ist so. Aber also das hat mich damals auch tatsächlich auch mit dazu gebracht, irgendwie einen Bass in die Hand zu nehmen. So einer der Songs, die ich immer unbedingt lernen wollte und dann auch ja, mir mit als erstes irgendwie drauf geschafft habe, irgendwie auch wenn ich natürlich am Anfang ziemlich verkackt habe, ist auf jeden Fall hier von der hier so Free Radio Gainesville.
Da habe ich mir schon fast gedacht, das ist ja auch so der geile Basslauf. Genau. Ja.
Das ist halt so super prägnant, so, ne? Und das war wirklich so, das wollte ich immer unbedingt lernen irgendwie und das hat mich so ein bisschen zum Bassspielen gebracht.
Ja. Kann ich gut verstehen.
Aber du hast hast keinen Bass in die Hand genommen, ja?
Nee, ich habe dann Gitarre gespielt. Also mein Kumpel und ich haben dann halt, wie gesagt, irgendwie schon in der 6., 7. Klasse überlegt, eine Band zu gründen und dann nimmt man ja irgendwie die Instrumente, die irgendwer sagt, so ich mach Bass, okay, dann mache ich Gitarre. Und er wollte auf jeden Fall Bass spielen und er hat auch Free Radio Gainesville viel geübt und
sehr gut, sehr guter Mann.
Ja. Genau. Schöne Grüße an Alex an dieser Stelle. Und ich habe dann Gitarre gespielt, genau.
Okay.
Ja.
Ja, ja. Also ich muss halt sagen, vielleicht, also wie gesagt, zu Fuel for the Hate Game habe ich gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob du da speziell was zu dem Album hast, was du da irgendwie besonders findest oder rausstellen wollen würdest.
Also so der Song, den ich da auf jeden Fall, also ich höre die auch selten am Stück. Ich hör die inzwischen aber echt gerne, aber dann ist es halt wirklich auch wegen sowas wie Turnstile oder 220 Years, womit das anfängt. Also ich finde gerade so den Start der Platte finde ich super. Und da ist es dann eigentlich auch erstaunlich, was da halt teilweise schon irgendwie so für hymnische Hit-Momente drauf sind. Also so Turnstile spielt die Band ja bis heute live. Und das ist halt ein Song irgendwie, der jetzt schon super alt ist, aber und auch irgendwie bei Fans immer noch super gut läuft und auf Konzerten. Ja, und da denke ich irgendwie so dran, wenn ich die, wenn ich die Platte, an die Platte denke und irgendwie ans Artwork.
Also ja, so. Ey. Also Artwork ist ja eh so ein Thema bei Hot Water Music, finde ich. Ja. Also, kann man cool finden? Kann man auch, weiß ich, also ich glaube, mich hat es am Anfang ein bisschen gestört, weil es halt so anders aussah wie alle Platten damals. Also ja. Weiß ich nicht, diese Emo-Platten hatten halt alle irgendwie so eine, also die hatten so ein Schema, nachdem die aufgebaut waren, so, ne? Und Hot Water Music fiel da so raus mit ihren Artworks. Also ich fand das immer ein bisschen weird.
Ja, schon, weil das ja auch so ganz spezielle Kunst ist, die da so drauf ist auf den Platten. Irgendwie, die, ich glaube, bis Caution sind das ja immer diese Illustrationen da von Scott Sinclair. Und aber ich finde irgendwie, also wahrscheinlich, wenn man das so verbindet, aber ich finde, die Platten klingen auch so ein bisschen, wie diese Figuren aussehen auf den Alben. Weiß ich nicht. Also so gerade bei Fuel for the Hate Game und Forever and Counting, also was ja irgendwie so verstörende Cover sind, so, ne? Und ich finde, das passt schon zu dieser Musik, die da drauf ist.
Ja, ich glaube, für mich war das damals tatsächlich ein, ja, ich will nicht sagen ein Problem, aber das Ding war halt einfach, man muss halt bedenken, das war so 97, 98, 99, konnte ich mir das halt irgendwie nicht vorher anhören oder beziehungsweise ich habe nicht zuerst die Musik gehört, sondern ich bin halt in den Plattenladen gegangen, habe das so durchgeflippt und habe dann diese Platte gesehen und da war dann wirklich so, ey, nee, das höre ich mir nicht an. So, weil ja, das sieht halt nicht aus wie eine Platte, die mir gefällt, so, ne? So blöd das klingt. So, aber das war immer so meine erste Assoziation damit, mit den Artworks.
Ja, das stimmt. Diese, also bei Fuel for the Hate Game vor allem, diese beiden so Schattengestalten, keine Ahnung, ne? Kann ich schon verstehen, wenn man eine Plattenladen so durchflippt und denkt so, oh nee, das höre ich jetzt nicht, dann ja, höre ich lieber irgendwie die Get Up Kids oder so, die ein bisschen schöneres Artwork haben.
Ja, ich fand das halt einfach hässlich so. Also sorry, das ist vielleicht jetzt unpopuläre Meinung, aber irgendwie, nee, nicht so richtig irgendwie. Und wie gesagt, dann Forever and Counting, die hat mich dann doch tatsächlich auch über die Musik bekommen, weil ich die dann vom Kumpel als Mixtape oder als Tape bekommen habe. Und da war dann so nach und nach habe ich dann meinen Weg reingefunden, aber es war auch trotzdem kein leichter Zugang so. Irgendwie, ne? Weil, wie du so sagtest, ich kam halt auch vom Pop-Punk und so.
Ja.
Und dann das, also das war schon sperrig.
Ja, total. Also die wird ja dann schon, also man ahnt dann ja schon ein bisschen, wo es dann irgendwie mit No Division später hingehen könnte, finde ich so. Wenn man das jetzt so rückblickend hört, dann ist man eh mal ein bisschen schlauer. Aber die ist auf jeden Fall zugänglicher als Fuel for the Hate Game, finde ich auch. Also alleine wegen sowas wie Just Don't Say You Lost It oder so, das ist ja, das geht schon irgendwie besser rein. Aber ich finde auch, dass diese leicht chaotischen Platten aber dadurch auch irgendwie total den Widerspielwert haben, weil man irgendwie immer noch die hören, auch heute noch voll gut hören kann und da irgendwie ganz viel entdeckt. Also so, weil da passiert ja einfach so super viel, was einem, und wenn man dann irgendwie bei einem Durchgang mehr auf Gitarren oder Bässe achtet oder mal auf die Drums, dann geben die Platten einem finde ich, immer noch total viel, weil man da ganz viel Neues immer so raushört.
Ja, aber man braucht natürlich auch ein bisschen, also ich glaube, das ist heutigen Hörgewohnheiten, da muss man sich von verabschieden.
Ja.
Also dieses, so wie man heute irgendwie Musik konsumiert oder sowas, das wird mit dem Album nicht funktionieren.
Nee.
Da muss man sich wirklich reinkämpfen und das ist ja irgendwie, also das macht ja heutzutage keiner mehr. So,
Nee, also bei Spotify wäre das, glaube ich, kein Hit geworden.
Nee, absolut nicht. Das denke ich auch. Oh Mann, ey. Ja, aber ich weiß noch, damals, dann hat sich die Band ja aufgelöst, ganz kurz eigentlich nur. Dann gab es ja diese Live at the Hardback. Also ich muss sagen, ich habe das 96, 97, für mich war die Band überhaupt nicht weg. Mhm. So, weil man hat es durch kein Internet und hier hast du es halt irgendwie gar nicht richtig mitbekommen. Dann gab es die Live-Platte und dann kam 99 auch schon No Division. So. Also das war so, ich habe das überhaupt nicht registriert, dass die sich mal kurz aufgelöst haben.
Ja, das war auch, glaube ich, irgendwie nur so ganz kurz. Also ich habe halt, ich habe mit der Band vor ein paar Jahren länger gesprochen. Also ich schreibe noch nebenbei fürs Visions Magazin und habe da so eine Band-History über die gemacht und mit denen halt über die Zeit geredet. Und die hatten mir auch damals erzählt, die haben sich halt auf dieser Europa-Tour zu Varian Counting super in die Köpfe gekriegt. Und es war halt irgendwie einfach anstrengend, so zum ersten Mal in Europa-Touren. Niemand spricht deine Sprache. Ist so ein Anruf nach Hause kostet irgendwie so viel wie dein nächstes Abendessen so. Und dann sind die halt, haben gesagt, ja, dann lass jetzt aufhören, damit wir irgendwie Freunde bleiben können. Und sind nach Hause, um diese Live at the Hardback-Show zu spielen. Und beim Proben haben die gemerkt, also um für ihre Abschiedsshow zu proben, haben die gemerkt, boah, eigentlich voll geil. Lass mal weitermachen. Also ich glaube, die war auch gar nicht lange, diese Auflösung. Also das war dann eigentlich eher eine Pause. Letztlich.
Ja, ja. Ey, aber diese Live at the Hardback irgendwie, also so eine Live-Platte machst du ja heute auch nicht mehr. Ne? Die ist ja komplett ungeschönt. So. Also wenn man heute, ich weiß nicht, wie da so deine Erfahrungen sind, aber um da mal, eine Live-Platte heute, die ist ja halt auch in den meisten Fällen immer noch perfekt, weil du nimmst jede Spur einzeln auf und wenn du hörst, irgendwie da ist irgendwas kacke, dann wird das vielleicht noch, tatsächlich noch nachgebessert irgendwie. Ne? Also eine Live-Platte ist nicht mehr, oder in den meisten Fällen muss es nicht mehr so dieses unmittelbare Ding sein, aber das ist halt einfach wirklich, als hätte jemand einfach ein Mikro in den Raum gestellt
und ja, da genau.
Ey, da sind teilweise Verspieler drauf und also so, ne, so krumm und schief und so mal kurz so einen Halbton daneben gegriffen irgendwie. Aber das macht das Ganze natürlich auch unfassbar authentisch.
Ja, total. Und du verstehst auch keine Ansagen. Also die sind ja so leise gemischt. Du hörst, dass die irgendwas reden, aber keine Ahnung, was genau. Also heute wäre das ja ein, weiß ich nicht mal mehr ein Bootleg, so, ne?
Also. Ja, ja. Also heute wird sich wahrscheinlich die Band zweimal überlegen, ob sie das irgendwie als Live-Mitschnitt bei YouTube reinstellt oder sowas. Oder
ja, genau. Nee.
Jedes Handy macht heute bessere. So, ja. Das ist schon, ja, aber ey, damals war das halt einfach so. Und was damals halt auch so war, also da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf, es gibt ja diese Compilation irgendwie mit den ganzen B-Seiten, die da irgendwie 36, 37 Tracks hat.
Ja.
Und ich weiß halt noch, dass du eigentlich damals so in den 90ern bis Anfang 2000er, also wenn du in einen Plattenladen gegangen bist, hier bei uns in Köln halt in Underdog oder so, dann bin ich fast immer mit einer Hot Water Music Split, 7-Inch, 10-Inch, irgendwas nach Hause gegangen mit Songs, die ich vorher noch nicht kannte. Also das war einfach so ein Fass ohne Boden, Hot Water Music Releases. So.
Da gab es super viel, also, glaube ich, ne? So Singles und sowas. Ey.
Immer weiter. Ich hab sie ja auch gerade auch irgendwie offen. Also tatsächlich so die Sachen bis in die 90er rein, die kenne ich, also das habe ich nicht alles gehabt, aber dann halt irgendwie auf Tape vom Kumpel oder so. Aber hier diese ganzen, Split mit Clarimal auf einer 8,5-Inch. So, what? So, keine Ahnung. Und solche komplett absurden Geschichten irgendwie. Und das ist bestimmt ein Dutzend bis 2000 und dann nochmal irgendwie immer weiter Kram. Hast du da Zeug von oder bist du da nicht so der Sammler?
Ich habe die Moonpies von Misfits und die andere, also das, ich weiß gerade nicht, wie die Aufteilung ist, aber ich habe die beiden 7 Inches, die habe ich auf jeden Fall.
Das also ist die Moments Pass und Where We Belong, glaube ich, ne?
Heißt ja, die, genau. Ja, genau. Dieses Doppel habe ich, also es gibt es auch auf CD als EP, so, was dann irgendwie vier Songs von No Idea sind, aber das gibt es auch als Doppel, also als zwei 7 Inches. Mhm. Und die habe ich tatsächlich mal online geschossen, eigentlich für einen Spottpreis.
Okay.
Ja, aber sonst habe ich davon nichts. Ich habe früher mal immer versucht, das weiß ich noch, bei eBay gab es früher mal die irgendwie Push for Coin. Das ist, glaube ich, die allererste Demo oder so.
Ja.
Da saß ich bei eBay immer dran und habe versucht, die zu kriegen, aber es hat nie geklappt. Und dann war das irgendwann so astronomische Höhen und irgendwie aus den USA und keine Ahnung was. Dafür hat mein damaliges Einkommen auch auf jeden Fall nicht gereicht.
Ja, ich glaube, ich sag mal, wenn man heute da Sammler werden will, da hast du echt was zu tun. So. Also das ist schon nicht schlecht irgendwie.
Was ist, glaube ich, auch super schwer. Dass, ich weiß gar nicht, ob die bei Discogs alle gelistet sind. Also ob du das irgendwie nachverfolgen kannst, ist, glaube ich, auch schwierig.
Ja, und man muss halt natürlich auch bedenken, das sind halt alles Auflagen vor dem Vinyl-Hype, so, ne? Also so ja. Mitte 90er bis Mitte, also bis so 2010 oder 2005 oder sowas. Das sind ja ganz andere Auflagen. Heute wird ja mit Vinyl irgendwie, also da, ne, das wird ja höher oder wird mehr verkauft als CDs zum Teil, je nach Genre oder Band oder sowas. Und damals war das halt einfach so, es gab ja auch nur so eine Szene, da hast du gar nicht wirklich, ja, da hast du vielleicht auch mal für ein paar Jahre gar kein Vinyl gemacht oder sowas, ne? Weil das nicht so angesagt war, wie es heutzutage wieder ist.
Ja.
Ach, das ist geil. Ich sehe auch gerade bei den ganzen EPs und Splits, ist eine Split mit Rydell auf Scene Police. Das ist so ein Label hier aus Bonn.
Ach, okay.
Der heißt auch Dennis, vom Dennis Scene Police von früher. Ich glaube, der macht aber auch gar nichts mehr. Aber der hat tatsächlich eine Split mit Hot Water Music gemacht, also rausgebracht.
Krass.
Geil. Was ich hier alles rausfinde gerade. Weil ich mich so gut vorbereitet habe, natürlich.
Ja. Du hast mir ja vorhin geschrieben, dass du, also apropos Vorbereitung, hast du mir geschrieben, dass du dich gerade so durchhörst. Wie weit bist du gekommen? Noch bei deinem Vorhaben?
Also ich habe mich da tatsächlich vor allem auf diese B-Seiten-Compilation gestützt, weil alles andere habe ich relativ präsent, muss ich sagen. Weil klar, die Alben, ne, die habe ich halt immer gehört und aber ich wusste, dass bei dieser B-Seiten-Compilation, dass da so viele Sachen bei sind, die ich halt auch kenne, von den ganzen Splits irgendwie, die man halt früher hatte, dass ich die unbedingt noch mal hören wollte. Und da sind auch, da sind auch so geile Sachen bei. Also da sind wirklich so, da kann man noch Schätze finden. Also da ist nicht alles cool, finde ich, was die gemacht haben. Also ich brauche auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich brauche keine Demo-Version von irgendwelchen Songs. So, also ich muss einen Song nicht noch mal in schlechter hören. So. Also das, ne, wenn der jetzt nicht irgendwie grundlegend anders ist und das deswegen interessant ist, dann brauche ich das halt persönlich jetzt einfach nicht. Das ist so. Aber da sind trotzdem so ein paar Sachen bei, die ich halt absolut großartig finde und an die ich mich dann auch wieder erinnert habe, so dass ich, also ich weiß natürlich teilweise nicht mehr, von welchen Veröffentlichungen die dann stammen, aber genau, das habe ich halt vorrangig gehört irgendwie heute.
Ja, sowas wie, da sind ja so Sachen drauf wie, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Alashua und Hate Mail Comes in August und sowas. Und das ist ja schon.
Das schon sind echte Hits.
Ja. Auch, ich weiß noch, also ich habe Hot Water Music irgendwann mal beim Vainstream gesehen in Münster. Mhm. 2009 oder so, 2008, keine Ahnung. Und da haben die tatsächlich auch einfach noch mal so Alashua gespielt, also einfach so eine B-Seite aus den 90ern oder so, weil ich irgendwie auch beeindruckend.
Geil. Ja, sowas würde ich total gerne irgendwie, also wenn ich nochmal Hot Water Music in so einem kleinen Laden irgendwie mit nur so einem Set von den ersten 3-4 Platten irgendwie sehen könnte, das wäre, da würde natürlich der Nostalgiker in mir ausflippen, so, ne, das ist quasi, das sind meine Hot Water Music. deswegen, aber lass uns mal auf die No Division eingehen. Mhm. Also, ich lehne mich ja, also ich glaube nicht, dass ich mich damit weit aus dem Fenster lehne, aber das ist schon so, dass das Großwerk, oder? Das Magnus Opum der Band.
Ja, auf jeden Fall. Also, so, ich finde, das ist so der Punkt, wo. Also wenn man sich jetzt so auch alle Platten irgendwie anguckt, ist das so der Punkt, wo aus dieser, also wo irgendwie diese noch so DIY und chaotische Post-Hardcore-Band irgendwie aber auch schon so ein bisschen dahin geht, was die dann irgendwie mit Flight and Crash und Caution machen. Also es ist schon so, hymnisch wie diese Epitaph-Platten, aber immer noch so krass rau und getriebener irgendwie so, ne? Hm. Ja, also ich finde, das ist schon eigentlich so die Band in Reinform natürlich. Das ist auch.
Ey, aber also ich habe so die Tracklist hier gerade vor mir irgendwie, da reiht sich halt auch einfach Hit an Hit. So, ja. Das muss man einfach irgendwie sagen. Da ist ja wirklich, irgendwie fängst an mit diesem Southeast First, dann kommt Free Radio Gainesville, Our Own Way, It's Hard to Know. Also das ist ja wirklich ein Klassiker. Irgendwie.
Ja, total.
At the End of a Gun, No Division, Jet Set Radio. Da kannst du ja jeden Song, Rooftops, so, whatever.
Ja.
So, ne?
Ja, Driving Home, selbst so dieser total niedergeschlagene, ruhige Song auf der Platte, auch Hammer.
Wahnsinn.
Also, ja.
Wirklich.
Ich auch.
Also das ist eigentlich, Das ist so ein Essential, finde ich, für jeden, der irgendwie mit Rockmusik oder Emo oder Punk oder irgendwas anfangen kann, der muss eigentlich diese Platte im Schrank stehen haben. So, das ist ein wahnsinnig wichtiges Album, finde ich einfach. Und ja, war für mich damals auch wirklich so eine Offenbarung. Also das zum Release mitzubekommen, das war wirklich so, ich meine.
Ja, das hätte ich auch gern gehabt, auf jeden Fall. Also finde ich auch. Also ich finde, es ist halt so, also es wird ja auch bewusst überall so genannt. Das ist halt schon irgendwie so das Standardwerk der Platte, der Band, so, ne?
Hm. Ja.
Ja, also alleine wegen It's Hard to Know, aber ich glaube jetzt auch nicht ausschließlich. Wie du schon gesagt hast, so von Anfang bis Ende, das kannst du eigentlich so durchhören. Und ganz oft, ich finde, wenn man die länger nicht gehört hat, dann denkt man auch immer so nach jedem Song so, ach ja, jetzt kommt der, geil. Und dann kommt, jetzt kommt noch der. Und manchmal weiß man, finde ich, auch schon, wenn die eine Gitarre irgendwie ausklingt am Ende des Songs, hat man schon ja manchmal schon so, wenn man Alben viel am Stück hört, dann weiß man ja schon, was jetzt kommt, so. Also wie der nächste Song beginnt. Und ist da auf jeden Fall auch, also kannst du echt an einem Stück eigentlich so weghören.
Ja.
Das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn.
Absolut. Wie war das denn? Also ich meine, für mich war das ja dann so, okay, da kam die Forever Uncounting, die fand ich halt schon mega. Und dann kommt diese No Division und bläst einfach mal alles weg. So. Also es ist wirklich so, wow. Aber du kommst ja aus der anderen Richtung. Du bist ja quasi dann zurückgegangen. Hat sich die direkt erschlossen oder war das so, weil danach wird es ja schon anders, also finde ich jetzt.
Ja, also mir musste das natürlich erstmal, weil ich es ja nicht mitgekriegt habe, musste mir erstmal jemand sagen, dass das die große Platte ist, natürlich, zu der Zeit so. Habe ich mir sie angehört, aber ich weiß noch, dass ich es eigentlich recht schnell gerafft habe. Also ich fand es auch, ich habe auch direkt gemerkt natürlich, dass es was anderes irgendwie ist als Fuel for the Hate Game oder Forever Uncounting. Aber es ging eigentlich schon direkt rein. Also auch, weil man sowas wie It's Hard to Know dann ja irgendwie auch so als recht dankbaren Einstiegspunkt irgendwie hat, wenn man einfach mal so durchklickt. Das bleibt ja direkt hängen, weil es so super hymnisch und euphorisch ist. So. Und At the End of the Gun auch. Und ja, doch, also ich habe nicht mehr so die richtige Erinnerung daran, wie ich die Platte zum ersten Mal gehört habe, aber ich weiß, dass ich sie immer sofort gut fand, glaube ich.
Ja, anders geht das ja auch gar nicht bei der, muss man einfach sagen.
Ja, das stimmt.
Also gefühlt, ich meine, wir hatten es ja eben schon gesagt, die Band hat sich ja so auch, die hat ja unfassbar viel Kilometer abgerissen und getourt. Gefühlt waren die damals, also wirklich so, sag ich mal, von Mitte der 90er oder nach dieser Reunion, waren die halt dreimal im Jahr irgendwie in Deutschland auf Tour, so ungefähr. Ne? Und da hat man die hier, also gerade in Köln irgendwie, wenn du die mal ein halbes Jahr nicht gesehen hast, hast du ja immer gedacht, so, was ist hier los? So, ne? Müssen nicht Hot Water Music eigentlich mal wieder spielen?
Ja.
So. Also das war schon, die waren irgendwie allgegenwärtig.
Ja, aber ich glaube auch, weil so Green Hell und Underdog und so auch, glaube ich, echt viel Aufbauarbeit für die hier so gemacht haben. Ne? Also die haben die, glaube ich, gefühlt ständig rübergebucht, so wie ich es auch nur aus Erzählungen irgendwie kenne. Aber also die haben ja auch bis heute hier ein riesen Publikum einfach, ne? So.
Voll.
Ich glaube, das basiert wahrscheinlich auch immer noch irgendwie auf der Zeit so.
Mit Sicherheit so. Also ich meine, klar, die Band ist halt auch, gibt es halt einfach schon ewig und hat, glaube ich, auch ein vergleichsweise altes Publikum, was man an Leuten wie mir sieht so.
Ja.
Und ich bin noch nicht mal wahrscheinlich der Älteste, der an der Bar steht, wenn sie mal wieder irgendwo spielen. So, aber das ist, ja klar. Ne? Und die haben es immer geschafft, irgendwie sich ihr Publikum da auch, ja, ich will nicht sagen, warm zu halten, aber keine Ahnung, zu manchen Bands von früher würde ich vielleicht nicht mehr hingehen, so, ne, weil ich es einfach schon so oft gesehen habe und da ist halt vielleicht auch nichts mehr passiert oder sowas. Aber bei denen, das würde ich mir immer wieder angucken.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, davon profitiert die Band halt auch, dass die irgendwie so ein, also die sind natürlich, die haben ja einen riesen Kult- bzw. Legendenstatus so.
Mhm.
Aber also irgendwie, weiß ich nicht, also so, es gab ja auch mal diesen Blog Hot Water Stories und sowas. Und es gibt irgendwie so, ich finde, so eine riesige Online-Fangemeinde, die das natürlich alles super abfeiert, aber jetzt auch nicht so, jetzt nicht so hysterisch wird, ne, wie bei irgendeiner neuen hippen Band oder sowas. Aber so, weiß ich nicht, die haben irgendwie so ein krasses Kernpublikum, finde ich, die auch einfach so einmal dabei sind und dann auch immer dabei bleiben, glaube ich.
Das sind die Leute mit dem Hot Water Music Tattoo.
Ja, ja, genau, auf der Wade oder am Unterarm.
Genau, ja. Auf der Wade ist eigentlich echt der klassische Ort dazu. Aber da muss man ja auch einfach mal sagen, also um da mal einen kurzen Ausflug zu machen, ich finde ja, das ist ein Geniestreich, dieses Logo zu haben.
Ja, total.
Das ist wirklich, das ist, also da wird wahrscheinlich jeder Corporate-Design-Mensch wirklich auch sagen, alles richtig gemacht. Das ist so ikonisch. Also es gibt wenig Bands, finde ich, die so ein ikonisches Logo haben wie Hot Water Music. So,
ja.
Wenn du, also selbst wenn du nicht weißt, wie die Band heißt, kannst du es dir in 2 Sekunden zusammenreimen, weil es so simpel ist irgendwie. Und gleichzeitig ja, steht das einfach so für die Band irgendwie. Ich meine, es gab da auch immer mal so kleine Abwandlungen. Ich kann mich erinnern, dass es mal zwischenzeitlich ein bisschen anders aussah. Da hatte das, also die Flamme war so ein bisschen anders. Mhm. Hatte so einen anderen Stil. Da hatte ich damals auch ein Shirt von, glaube ich. Aber
ja, und manchmal,
das, ja, bitte?
Ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
Also, nee, ich war fertig.
Ach so, genau. Und manchmal steht da irgendwie Musik drunter, manchmal nicht. Manchmal sind es ja nur die Wellen, ja, und die Flamme und so. Aber ja, genau, finde ich auch. Also es ist auch einfach super, super schick. Also, also davon einfach mal, also wenn wir jetzt vorhin schon über die Artworks gesprochen haben, also so die Flamme steht da ja komplett gegen. Also es ist ja ein wahnsinnig hübsches, also ein wahnsinnig hübsches Logo und total einprägsam. Und wie du sagst, du kannst dir halt den Bandnamen daraus direkt ableiten, ne? Also,
ja,
weiß ich nicht, wenn du an Thursday denkst mit dieser Taube, so, das weiß man auch, wenn man sich damit beschäftigt, aber daraus erkennst du jetzt halt nicht, dass die Band so heißt oder so, ne?
Ja. Ja, ist auch nicht ganz so ikonisch. Also, ich meine, später haben es ja auch andere Bands irgendwie, also sowas wie Thrice mit diesen Balken, die da haben, so, das ist halt so abstrakt, aber das bedeutet ja irgendwie auch nichts so richtig irgendwie. Also, das ist schon Next Level einfach, was die da irgendwie damals schon gemacht haben. Ich meine, klar, der Bandname ist natürlich auch sehr dankbar für irgendwie, der lässt das halt einfach zu, aber ich finde, das ist nicht zu unterschätzen, was die da haben irgendwie.
Ja, so, auf jeden Fall.
Auch wenn ich nicht glaube, dass da ein Chuck oder ein Chris jemals drüber nachgedacht haben, weiß ich nicht. Vielleicht schon, vielleicht nicht, keine Ahnung.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, irgendwer hat ihnen das Design und die haben gesagt, ja, das sieht doch geil aus und das sieht halt bis heute einfach echt gut aus.
Ja, never change a winning irgendwas Team.
Ja, genau.
Also ich, als wir gesagt haben, wir machen das Ding hier so ein bisschen, war ich so ein bisschen, ja, weil tatsächlich bin ich nämlich jetzt hier schon an einem Punkt, irgendwie nach der No Division, wo es für mich von den Releases her eher so ein bisschen bergab geht. Es gibt noch einzelne Spitzen, muss ich sagen. Ja, tatsächlich irgendwie. Krass. Also es ist wahrscheinlich auch wieder unpopulär. Aber also Flight in the Crash gehe ich noch voll mit. Dann kommt ja die Hot Water Music, die Hot Water Music Alkaline Trio Split, die ist ja über alles erhabend, die ist ja wirklich großartig.
Ja, auf jeden Fall.
Aber tatsächlich bin ich so ab Caution, bin ich so ein bisschen so, da, vielleicht tatsächlich, weil ich mit den frühen Hot Water Music sozialisiert worden bin, weißt du?
Ja, also kann ich verstehen. Ich glaube, wenn du dir, also wenn man Caution natürlich jetzt irgendwie gegen Forbidden Counting hält, ist das natürlich, es ist ja immer noch meilenweit entfernt davon, irgendwie so eine super glatte Platte zu sein, aber das ist natürlich, also die Songs sind super hymnisch, es gibt viel Wohoho. Es ist halt, das ist halt ja so die Hitplatte. Das hat, glaube ich, auch seine Gründe, warum die halt neulich im Stück gespielt haben, als man noch Konzerte spielen konnte. Also kann ich nachvollziehen.
Ja. Das ist halt, ich hätte mir da tatsächlich dann irgendwie so andere Platten am Stück gewünscht. Aber damit hätte sie wahrscheinlich nicht das Palladium voll gemacht, also, weiß ich nicht. Also ich kann das komplett verstehen und ich kann auch verstehen, dass es für viele Leute irgendwie wichtig ist. Also ich muss sagen, heute habe ich auch ein bisschen meinen Frieden damit gemacht, so, aber für mich war, ich weiß nämlich noch ganz genau, wo für mich der Punkt war, wo ich dachte so, boah, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und das war, ich bin mir gerade nicht sicher, welcher Song das ist, du kannst es mir bestimmt beantworten, das ist aber auch ein ganz ikonischer. Wenn der Refrain nur noch wow ist.
Wayfarer.
So, ja, genau. Ey, das war mir irgendwie zu ja, ich will nicht sagen zu billig oder was, so, das ist immer noch ein guter Song, aber ich dachte mir so, ey, also das war mir irgendwie zu wenig. So. Kannst du das verstehen?
Ja, doch, ich kann es echt verstehen. Also ich, also Caution war eigentlich so die erste Platte, an der ich mich richtig gut festhalten konnte, als ich die Band halt früher entdeckt habe, so. Mhm. Also weil die so eingängig ist. Und wenn ich früher irgendwie gefragt wurde, glaube ich, was meine Lieblingsplatte von denen ist, dann hätte ich immer Caution, glaube ich, gesagt. Oder No Division, wenn ich kredibil sein wollte.
Je nachdem, mit wem man spricht.
Ja, genau. Aber inzwischen, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch eher A Flight in a Crash als Caution nehmen. Also so, da merke ich irgendwie auch, dass ich zu der immer mehr wieder gehe, weil die noch irgendwie nicht so, es einem nicht so leicht macht und zwar schon so geil produziert ist wie die späteren Platten, aber ja, irgendwie noch so frickeliger ist und verkopfter. Und dann noch mehr, ich glaube auch dann noch mehr von deinen Hot Water Musik drinstecken, glaube ich.
Oh Gott, das klingt so furchtbar. Machst du nicht mehr meine Hot Water Musik?
Ja, genau.
Das ist furchtbar. Und tatsächlich, danach die Platten, ich habe die zwar immer gehört, also Exister kommt ja noch und The New What's Next so. Mhm. Aber die haben für mich halt irgendwie nie wieder das gemacht oder das ausgelöst, was sie so bis 2001 irgendwie dargestellt haben, die Band, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da.
Ja. Also ich weiß noch, also Exister war dann auch die erste Platte, die ich bewusst dann halt irgendwie, wo ich den Release mitgekriegt habe. Also vorher gab es ja dann noch zwischendurch Till the Wheels Fall Off, diese B-Seiten, also die andere B-Seiten-Compilation mit den neueren Sachen. Und da war erstmal die Euphorie bei mir einfach riesig, so geil, eine neue Platte und die kann ich jetzt, die kann ich jetzt richtig miterleben. Drag My Body ist halt riesig, finde ich.
Ja.
Hammer Song. Merke bei Exister aber auch, also ich mag die, aber die höre ich, glaube ich, am wenigsten von allen. Also so, ja.
Ja, also ich meine, ich finde es auch okay. So, ne, man muss ja überlegen, ja, die Band gab es ja schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre denn hier jetzt, wann kam die Exister?
Ich hatte 2012, glaube ich.
12, ja. So, von daher, ich meine, du kannst halt, gerade wenn du den Sound veränderst, wahrscheinlich nicht immer alle abholen, irgendwie, die mal irgendwie deine Band gut fanden, so, das kennt ja, glaube ich, jeder, der auch selber Musik macht, irgendwie, dass man einfach, dass das sich verändert, so, und das soll ja auch jedem gegeben sein, aber wie gesagt, für mich war da so ein bisschen, wo ich dann sagte, so, okay, irgendwie, The New What's Next war schon so, und Exister und die Caution hat mich auch nicht so richtig abgeholt, danach habe ich so ein bisschen Scheuklappen angehabt, so muss ich auch da ehrlich gesagt gestehen. Ich habe da nicht mehr irgendwie so alles verfolgt und alles angehört. Und ich fand auch immer ein bisschen so die Projekte, die drumherum waren, immer so okay tatsächlich nur. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit?
Also so Chuck Reagans Solo-Kram und Chris Ballard Solo, oder?
Ja, und genau, The Draft noch und Rumble Seat und sowas, was es alles gab.
Ja, also The Draft finde ich bis heute mega Album, was sie gemacht haben. Das finde ich richtig gut. Also finde ich auch, wenn du da The New What Next gegenhältst, ist, finde ich, The Draft auf jeden Fall die stärkere Platte. Und aber lustig, dass du sagst, weil ich finde eigentlich, dass diese Nebenprojekte auch so ein bisschen, also bei mir immer so die Faszination für diese Band an sich so ausgemacht haben, weil ich es irgendwie so geil finde, dass man da immer noch so, dass da so ganz viel, wie du vorhin mit den EPs und Singles sagst, dass man da immer noch so ganz viel am Wegrand irgendwie findet. Also so.
Ja.
Also Rumble Seat fand ich früher, als Chuck Reagan ja auch dann angefangen hat, Solo zu machen und man überall mit Akustikgitarren, Punkrock irgendwie zugeschmissen wurde.
Ich erinnere mich.
Ja, also da fand ich Rumble Seat, das habe ich dann irgendwie so rückblickend entdeckt, fand ich das super. Also so Restless, den Song höre ich auch bis heute immer noch total gerne. Fand aber dann irgendwie so Blacktop Cadence und Crows von Chris Ballard irgendwie immer noch geiler.
Ja, weil
da noch irgendwie mehr drin steckt, finde ich.
Ja. Ja, also ich meine, bei The Draft fand ich immer, da war der Opener, war der absolute Wahnsinn von dem Album.
Ja.
Bis heute finde ich, das ist einer der, also der steckt auch so einige Hot Water Music Songs in die Tasche, der Song. Der ist wirklich super. Danach hat es das Album tatsächlich bei mir immer ein bisschen schwer gehabt. Also ich fand immer so der Opener wirklich über alles erhaben. Alles danach irgendwie ja, ich habe die tatsächlich mal gesehen, als Draft. In Trier im Ex-Haus war das, als es das noch gab. Das hat er jetzt auch leider, glaube ich, dicht gemacht.
Ja. Stimmt, die waren mal mit Sam I Am auf Tour, glaube ich, oder so.
Genau.
Ja.
Sam I Am oder war das Solea damals? Ich bin mir nicht sicher. Kann aber auch Sam I Am gewesen sein. Ey, Sam I Am waren ja auch so, die waren ja auch ständig hier. So.
Ja.
Entweder als Sam.i.am oder als Solea oder als was auch immer gerade unterwegs waren. Also ja. Sergi war ständig auf Tour. Ja, ey. Genau. Dann haben wir hier noch diese, die Light It Up von 2017, ne? Also, da muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich irgendwie mich mehr mit beschäftigen müssen. Irgendwie ist die so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Warum auch immer.
Ja, die fand ich, als sie rauskam, erst überraschend unscheinbar und auch so ein bisschen merkwürdig. Also, weil dann ja teilweise da so so gerade die Chris Bollard-Songs irgendwie so richtig heftige, so fast schon streetpunkig ist, sowas wie Vultures oder auch Light It Up, so der Titeltrack, so das ist ja so was ganz anderes. Inzwischen mag ich die aber sehr gern. Also ich bin da auch so ein bisschen befangen, weil ich dann zu der Platte die Geschichte in Visions gemacht habe und mich da halt zwangsläufig super reingefuchst habe. So.
Ja, okay.
Aber ich glaube, dass ich die tatsächlich irgendwie lieber mag als Exister, glaube ich.
Okay.
Ja.
Aber ich finde es witzig, dass du das sagst, weil das geht mir tatsächlich auch so meine Befürchtung irgendwie, als ich so angefangen habe, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Musikjournalist zu sein.
Ja.
war so, ey, ich werde jetzt so mit Musik zugeschüttet, dass ich irgendwie mich gar nicht mehr so richtig freuen kann oder nicht mehr, das ist einfach zu viel ist. Ich kann es gar nicht mehr aufnehmen, aber bei vielen Sachen ist tatsächlich das Gegenteil eingetreten, dass ich mich mit Platten wieder so lange beschäftige, dass ich oder denen die Zeit gebe, mich zu begeistern, was ich sonst wahrscheinlich gar nicht gemacht hätte. Irgendwie.
Ja.
Also geht dir das auch so?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also du musst natürlich auch irgendwie, du hörst super viel, du kriegst, wie du sagst, man wird halt schon fast schon zugeschmissen, man kriegt super viel Input irgendwie. Und man kann ja jetzt auch nicht jedes Album so hören, wie man früher ein Album gehört hat, ne? Wo du dafür 15 Euro oder Mark bezahlt hast, sondern du hörst das, also du musst ja ganz schnell irgendwie ein Urteil fällen.
Ja.
Und wenn du dann aber die Zeit hast oder sie dir nehmen möchtest, dann ist es auf jeden Fall geil, dann wieder so richtig einzusteigen. Und
Ja, vielleicht müsste ich das mit der Light It Up mal machen. So. Mal schauen.
Ja, also ich finde, die hat schon so schöne Momente auf jeden Fall. So der Never Going Back oder auch der Opener Complicated, finde ich, habe ich noch die Tage gehört und finde es echt gut. Aber es ist irgendwie auch schon eine Platte, also das war ja dann quasi so die nächste Comeback-Platte, weil Exister dann ja auch schon wieder ewig her war. Aber fast schon so ein Understatement, finde ich, weil die dann da jetzt nicht irgendwie die große Hitplatte rausgemacht haben, sondern irgendwie, glaube ich, einfach so ein paar Songs aufgenommen haben, die gerade so cool fanden.
Ja,
so, also so ganz ohne Kalkül irgendwie.
Umschreibung. Ja, das kann tatsächlich sein, irgendwie, dass das so ist. Das ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre her, so, ne?
Ja.
Und ich meine, so wie Hot Water Music im Moment unterwegs sind, keine Ahnung, ob wir da nochmal was kriegen. Also ich meine, Chris Wallert ist ja, hat jetzt schon wie lange nicht mehr mit der Band gespielt?
Ja, seit auch so ab.
Ja, ne, seit der Platte auch wirklich.
Ja.
So, keine Ahnung, was da passiert.
Ja, also ich glaube, dass die ersten Deutschland-Shows zu Light Up, da war schon Wallert nicht mehr da und Chris Crespel hat stattdessen gespielt. Ja. Also jetzt hat Wallert ja irgendwie vor 2 Wochen noch die Ship Thieves-Platte rausgebracht, eine neue. Also Musik macht er auf jeden Fall noch. Und es gab ja noch diese EP zum Jubiläum, Shake Up the so hieß der Song. Doch, Shake Up the Shadows hieß die EP auch, ne?
Ich glaube schon, ja.
Da hat er ja auch einen Song und singt auch hin und wieder mal so im Background mit. Also ich glaube, die ziehen ihn auf jeden Fall noch so durch. Aber ob der noch mal so richtig auf die Bühne kommt, weiß ich nicht. Hoffentlich.
Ja, wäre schon schön. Wobei man, also ich finde schon gut, was Chris da macht irgendwie. Also der Flatliners Chris so. Der füllt das schon sehr gut, muss man sagen.
Finde ich
also,
auch.
Da haben sie wirklich, glaube ich, einen Glücksgriff mit dem Typ gemacht. Ich weiß halt nicht, was das jetzt für die Flatliners bedeutet. So, da wartet man ja auch, glaube ich, schon wieder länger. Ne? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wann da das letzte Mal was kam, so richtig.
Ja.
Aber,
finde ich aber auch. Also ich war, als ich das gehört habe, irgendwie so ein bisschen skeptisch, so, weil das natürlich auch irgendwie, also so ein total eigen, also Chris Bollard, so ein eigenwilliger Gitarrist und Sänger ist, so, das kannst du ja einfach nicht nachmachen. Also es würde irgendwie albern klingen. Aber Chris Creswell ist das ja irgendwie auch. Also der hat ja auch so eine total eigenwillige Stimme. Und ich finde es irgendwie ganz gut, dass der sich jetzt auf der Bühne nicht irgendwie verstellt und versucht, Chris Bollard nachzuahmen oder so, sondern ich fand es von Anfang an gut. Also ich habe die dann in der Live-Music-Hall, glaube ich, gesehen, zu der Light It Up-Tour. in Köln. Mhm. Und fand es vom ersten Song an direkt super. Also, dass Chris Cresswell mitmacht.
Ja. Ey, ich kann mich ja auch nicht beklagen. So, ich finde das auch echt sehr gut. Worauf ich nochmal gerne eingehen würde, ich habe ja, wie gesagt, heute so diese Keep It Together B-Seiten-Sammlung irgendwie gehört. Diese 36 Songstarke. das sind ja drei Alben irgendwie.
Ja.
Die kann ich echt empfehlen, irgendwie, um mal so eine Zeitreise durch die Band zu machen, weil da ja irgendwie aus allen Phasen irgendwie Songs drin sind, dabei sind. Natürlich jetzt nicht die Hits, die B-Seiten so dann tatsächlich. Aber was ich ja eben meinte, ich habe da echt so ein paar Dinger wieder rausgekramt oder sind mir da vor die Füße gefallen, weil ich dachte, ey, das sind echte Diamanten von Songs, so, ne? Also teilweise halt ein bisschen ungeschliffen, aber trotzdem. Und einer meiner Favoriten ist tatsächlich hier Loft-Song. Ich weiß nicht, hast du den im Ohr gerade?
Ja, das ist so ein ganz früher, ne, oder?
Genau, ja, mit so auch, wo Bass halt massiv im Mittelpunkt steht, der da nachher noch so ein B-Part hat, irgendwie so ab 2 Minuten 40 oder so, der ja, wo Jason Black halt wirklich auch einfach nur alleine da ist irgendwie und großartig, ey, wirklich, also
ja. Ja, ja, das sind alles so Songs, glaube ich, wie du sagst, das sind keine Hits, die muss man auf jeden Fall, da muss man sich Zeit für nehmen, aber dann ist da auch echt viel drin, so, das stimmt.
Ja. Auch, wie gesagt, was du eben meintest hier, diese Songs von der Moonpies von Misfits, die sind die sind ja richtig gut. So.
Das also, ist Wahnsinn, ja.
Dass das keine Album irgendwie Singles auch geworden sind, so, das verstehe ich bis heute nicht. So. Das sind so großartige Songs.
Ja.
Also, die sind fast ein bisschen verschenkt auf 7 Inches oder auf einer EP oder so. Ne?
Total. Aber ich glaube, dass ich zumindest Songs davon auch schon live gehört habe. Also ich glaube, die Band weiß das, glaube ich, auch, was sie da gemacht hat. So. Also was sie daran haben, an diesem unscheinbaren kleinen Ding, was ja, glaube ich, vor No Division noch kam, glaube ich. Also schon so in der Zeit.
Im selben Jahr auf jeden Fall, ne?
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob vor oder danach. Aber ja, das ist schon so ein bisschen so versteckt und man muss das irgendwie kennen, weil man da sonst nicht drankommt. Aber ist schon krass. Also alleine auch, weil wir vorhin über Bassläufe geredet haben, dieser Basslauf von Moonpies for Misfits, das ist doch Wahnsinn.
Voll. Ja, aber dann hört ihr auch mal Loft an, weil der hat nämlich ähnlichen Basslauf, finde ich. So. Also wirklich von Anfang an, aber dann halt auch dieser B-Part, so, das ist großartig. Da weiß ich nämlich auch, den hatte ich dann irgendwie auf einem Tape und ich wusste nicht, woher der ist. Also ich konnte nicht rausfinden, auf welcher Platte der ist, weil der von irgendeiner 7 Inch ist halt. Und das war dann so, ja, okay, ich habe jetzt halt diesen Song und ich habe keine Ahnung, wo der herkommt, so ungefähr. Und ich habe den halt nur auf diesem Tape irgendwie. Ne?
Okay.
Das war schon ganz geil eigentlich damals auch. Und das ist schon, man kriegt da so einen guten Querschnitt einfach durch die Band, so auf dieser B-Seiten-Kompilation.
Ja, Keep It Together, ich habe die nie so richtig gehört, weil ich immer den Eindruck hatte, ist das nicht im Grunde so Never Ender und Till the Wheels Fall Off so zusammengemischt? Also das sind doch, glaube ich, das sind alte und neue B-Seiten drauf, oder?
Ich glaube
schon. Oder neuere, ja. Genau.
Ja.
Also, und ja, genau, also weil ich die beide irgendwie zu Hause hatte und dann habe ich die nie irgendwie gekauft oder mir groß angehört, weil ich glaube, dass die irgendwie deckungsgleich sind.
Kann sein.
Ja, aber also ich meine, du hast ja auch schon von geschwärmt. Ich finde es halt auch krass, dass es eine Band ist, die, also wenn man davon ausgeht, dass B-Seiten ja irgendwie so Songs sind, die man, ja, die irgendwie, weiß ich nicht, hast du ja nicht für dein Album verwendet und dann werden die entweder gar nicht veröffentlicht oder halt auf irgendwelchen Compilations oder so. Und trotzdem halt so Wahnsinnslieder, also auch dann sowas wie später Sea in Diamonds.
Ja.
Also Hammer, wirklich.
Ja, oder auch allein die Songs auf der, was ich eben kurz angesprochen habe, auf der Alkaline Trio
Split. Genau.
So, das ist so, also ich will auch gar nicht wissen, was Alkaline Trio gedacht haben, als sie da deren Seite, also hier übrigens, das sind unsere Songs hier von Hot Water Music, die da drauf kommen, da denkst du dir doch als Band, okay, gut, dann haben wir verloren hier. So. Also ganz ehrlich, allein die Cover-Songs, also auch das Radio-Cover von Hot Water Music, das ist ja fast besser als Original. So, ne?
Ja, total. Also, und auch genau, weil das ja eine Platte ist, wenn du das Rooftops-Cover von Alkaline Trio gegen das Hot Water Music Radio-Cover hältst, so weiß man schon, wer gewonnen hat, auf jeden Fall.
Das ist tatsächlich so, ne? Also so leid es mir tut und bei aller Liebe für Alkaline Trio, die ich auch wirklich einfach liebe,
ja
großartige Band, aber da sieht es halt einfach so aus. Und Wofür ich Hot Water Music aber auch immer dankbar bin tatsächlich, ist, dass das so ein bisschen das in den 90ern das No-Idea-Label bei mir auf den Schirm gebracht hat. So, ich habe da nie, bin da vorher nie so richtig rangekommen. Ich war immer so Fat Rack, Burning Heart, Epitaph. Und durch Hot Water Music bin ich dann halt auch ein bisschen auf No-Idea aufmerksam geworden und habe dann auch so Bands, auch die ich auch bis heute wirklich, also ich habe mal eine Zeit lang immer so, ja, natürlich auch mit einem Augenzwinkern gesagt, so dass ich fand in der Zeit lang, dass Small Brown Bike die besseren Hot Water Music sind. So.
Ja.
Aber das ist einfach nur dessen geschuldet, dass ich von Small Brown Bike einfach durchgehend jedes Album großartig finde. Und bei Hot Water Music finde ich halt, da sind so ein paar Alben, die ich halt nicht so geil finde. Hot Water Music sind wahrscheinlich immer noch die bessere Band oder haben die besseren Songs, aber irgendwie so von der Konsistenz her fand ich so Small Brown Bike immer, ja, die wirklich liebe ich auch.
Ja, bis auf jeden heute. Fall auch super. Denke ich auch als erstes dran. Also, wenn ich irgendwie an Hot Water Music und No Idea denke, denke ich auch direkt an Small Brown Bike. Und
ja.
Ja, und das ist auch so eine vergessene Band so ein bisschen, ne? Also, die haben so super gute Songs und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, kann man jetzt auch nicht mit so vielen Leuten über diese Band reden.
Wahrscheinlich nicht so, ne? Es ist halt auch, es ist auch so ein bisschen das, was wir anfangs meinten, so, ne? So, dass Hot Water Music, die haben halt ihren Sound und kaum eine andere Band klingt halt wirklich so wie Hot Water Music. Mhm. Aber wenn, dann würde ich halt Small Brown Bike sagen. Gerade irgendwie das erste Album irgendwie, ne? Dieses Our Own Wars heißt es, glaube ich.
Ja.
Wenn der erste Song da, dieser, wie heißt der, Cannons and Tanks, irgendwie so. Auf jeden Fall, das ist halt, also in den 90ern hätte das ein Hot Water Music Song sein können, finde ich.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist aber auch dann irgendwie, ich finde, das ist auch noch so ein bisschen wie Labels irgendwie früher waren. Also wie du auch gesagt hast, Fat Wreck und Epitaph, so, das waren ja auch so, also ich kenne es auch nur von früher, wie mir das erzählt wurde, aber es sind ja auch so, wo du einfach die Platten gekauft hast, weil der Name drauf stand, ne? Also weil Fat Wreck drauf stand. Das hört man ja von ganz vielen Leuten, so, ja. Oder Burning Heart oder so. Und bei No Idea ist es ja im Grunde auch so, auch wenn es noch viel nischiger und kleiner ist. So. Aber das also ist irgendwie auch ein Sound.
Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ich habe früher wirklich, wenn es auf Burning Heart war, habe ich es gekauft. Wenn es auf Fat Wreck war, habe ich es gekauft. Das war nicht immer eine gute Entscheidung. So. Aber tatsächlich meistens. Und es hat mir halt auch so ein paar Platten untergejubelt, die ich wahrscheinlich sonst nie gehört hätte irgendwie. Und die ich dann auch irgendwie, die sich dann trotzdem irgendwie bei mir reingefressen haben. Also, da habe ich dann tatsächlich auch so ein paar Sachen entdeckt.
Ja, mir wurden halt früher auch, ich habe immer Last.fm früher noch benutzt, diese App, oder damals hieß es noch nicht App, sondern Programm, was auch immer.
Ja.
Und da habe ich dann auch irgendwie einfach immer einfach das gehört, was mir irgendwie zu den Lieblingsbands empfohlen wurde. Und bei Hot Water Music waren das auch immer so No-Idea-Bands, dann auch sowas wie Small Brown Bike, Casket Lottery und sowas. Klar. Und das hast du dann gehört und das war irgendwie, das ist so ein Sound, finde ich.
Voll. Das stimmt, das ist wirklich so, ne? Also, dass so ein Label so ein Sound hat, so, das gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr so richtig, aber damals war das wirklich so.
Ja, genau.
Ach, Mensch, Hot Water Music. Das ist schon schön.
Erinnerst du dich denn, also außer, du hast ja vorhin schon von dieser, warst der Einzige, der fahren konnte und dann bist du zur Forever Uncounting Show gefahren, aber hast du irgendwie, weiß ich nicht, wenn du an Hot Water Music Konzerte denkst, hast du da irgendwie eins so vor Augen oder an das du dich irgendwie erinnerst, was irgendwie krass war?
Ja, also ich würde jetzt gerne sagen, dass es das Konzert war, was ich eben wovon ich eben gesprochen habe. Allerdings war es damals halt so, da habe ich Hot Water Music noch nicht so ganz verstanden und war einfach der Fahrer. So.
Ja.
Und wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, hatte Chuck irgendwie einen gebrochenen Finger oder sowas und die konnten nur das erste Album spielen. Also die haben kaum was von der Forever Uncounting, sondern hauptsächlich das erste Album gespielt, weil irgendwie an der linken Hand einen Finger irgendwie geschient hatte oder irgendwas war da oder hat sich geschnitten, was ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das so die Story, die ich im Kopf habe. Ob das jetzt wirklich so ist, ey, das ist 25 Jahre her. Also, sorry. Aber ich würde gerne sagen, dass es die Show ist, aber da habe ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich halt irgendwie ganz hinten stand und das da irgendwie über mich reinbrechen hab lassen so und nicht richtig verstanden habe, was da passiert ist. Dann gibt es aber noch so zwei, drei Dinger. Ich kann mich einerseits erinnern, da habe ich Hot Water Music in der Renania gesehen. Da waren so an zwei Tagen in Köln am Rhein ist das. Da gibt es auch, die machen schon lange keine Konzerte mehr da. Ja. Da haben wir irgendwie am einen Tag so Hot Water Music, Muff Potter und keine Ahnung was gespielt. Und am nächsten Tag Jimmy Eat World und noch so, also wirklich so. Das wurde auch so scherzhaft auf dem Flyer irgendwie als Emo-Gipfel oder irgendwie sowas betitelt. Okay. Und Viva 2 war noch da und hat Jimmy Eat World interviewt.
Geil.
Daran erinnere ich mich sehr lebhaft. Und noch an eine Show, da war, glaube ich, auch Muff Potter dabei in der Kantine in Köln, müsste das gewesen sein, weil ich nämlich vorher noch nie da war und also in der Kantine. Ja. Und ich meine auch, da wäre irgendwie Hot Water Music und kurz darauf haben auch auf jeden Fall die Get Up Kids da irgendwo gespielt. Also ich weiß nicht, ob es dann am Tag danach war oder eine Woche später oder sowas, aber das war so irgendwie sehr nah aneinander. Aber an diese Shows erinnere ich mich tatsächlich noch sehr, sehr deutlich irgendwie, dass ich die Bands da gesehen habe. Ja.
Ja, okay. Das sind auch so irre Pakete. Also ich meine, das war natürlich damals einfach alles Bands, die auf einem Level irgendwie waren so. Und dann war das irgendwie ganz selbstverständlich wahrscheinlich, dass die zusammen unterwegs waren so. Aber so, wenn man sich das heute immer so anguckt, diese Plakate von früher und sowas, das ist halt irre irgendwie, ne? Also
da sagst du was. Plakate von früher. Ich habe nämlich hier oben bei mir im Büro so Posterrollen, alte, mit alten Postern. Ich war ja früher ständig im Underdog. Und ja. Die haben halt Poster quasi rausgegeben, irgendwelche Tourposter, die übrig geblieben sind. Die habe ich bis heute, habe ich die da oben liegen. Und ich wollte nämlich hier was verlosen im Podcast. Und zwar ein Poster, ich müsste jetzt genau drauf gucken, aus welchem Jahr das ist. Aber ich glaube 2001. Und zwar Hot Water Music Leatherface Tour. Ich meine 2001, davon habe ich das Poster hier noch rumliegen, das Original. Also ist natürlich jetzt nicht irgendwie gerahmt oder irgendwie in einem tollen, ne? Aber ich habe noch ein Originalposter und das möchte ich gerne verlosen. Und was ich genau, ja, ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich das so gut finde oder ob ich es noch behalte, aber ich glaube, ich verlose. Jetzt habe ich es schon gesagt. Das mache ich dann alles irgendwie im
Post. Kannst du ja noch
rausschneiden. Also wer was hier gewinnen will, muss, ja, genau, wenn ich mich dagegen entscheide, dann nicht. Aber müsst ihr einfach mal in die Beschreibung des Podcasts gucken. Aber das ist krass, oder? Ist das gut?
Ja.
Ich glaube, es ist gut.
Ja,
ne?
Das ist gut. Ja, ich mache vielleicht mit. Kann ich mitmachen oder bin ich ausgeschlossen?
Nö, kannst ruhig mitmachen.
Okay.
Die Chancen stehen tatsächlich sehr gut bei diesen Podcast-Dingern und so. Da machen meistens nicht so viele Leute mit. Da stehen die Gewinnchancen tatsächlich ein bisschen höher. Ich habe nämlich noch so wirklich so eine ganze Sammlung. Ich habe noch irgendwie Boy Sets Fire Poster von 1998, glaube ich, Tour.
Krass.
Müsste 98 oder 99 sein. Auf jeden Fall The Day the Sun Went Out.
Okay.
Ja, irgendwie sowas. Ja, da muss ich mich mal durchkämpfen. Ich habe da neulich schon mal so einen Post gemacht irgendwie. Also was heißt neulich? Das ist, glaube ich, ein Jahr her oder so, dass ich schon mal rausgesucht habe. Aber da muss ich mich noch mal durch. Ich schicke dir nachher mal ein Foto.
Ja, okay.
Dann siehst du, was ich da habe. Genau, eine Sache, die ich noch ganz kurz vielleicht machen würde. Die Bandmitglieder haben ja dann auch in verschiedenen Bands irgendwie, also während es da eine Pause gab, gespielt. Also es gab da so ein paar Sachen, da dachte ich, ey, das passt voll. Also dass so George Rebello bei Against Me mal gespielt hat oder auch beim Bouncing Souls. Aber dass Jason Black bei Senses Fail gespielt hat, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ja, das stimmt. Das hat mich auch damals überrascht. Habe ich auch dann nie so richtig verfolgt irgendwie.
Ich meine, der hat ja auch nur ein Album gemacht und dann, oder glaube ich, aber der war schon 4 Jahre in der Band, so, ne?
Ja, das war, glaube ich, so lange halt in dieser Pause, wo ich glaube dann auch, ich weiß gar nicht, ob es dann Hot Water Music schon wieder gab und Chuck Rangan einfach total viel mit seinem Solo-Ding ja zwischenzeitlich unterwegs war und kaum Zeit für Hot Water Music war.
Mhm.
Aber stimmt, da war diese Senses-Fail-Zeit auf jeden Fall.
Ja. Ja, bitte?
Ja, ich finde, es ist auch so ein bisschen, also es gab es natürlich so als Meldung, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen untergegangen, glaube ich, oder? Also, dass der da war.
Also ich weiß, dass wir damals im Fuse ein Interview mit Senses Fail gemacht haben und da ging es halt auch so ein bisschen darum, dass der jetzt in der Band ist und dass das ja total abgefahren ist und aber abgesehen davon, glaube ich, ist das nicht groß kommuniziert worden, irgendwie hatte ich das Gefühl. Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Senses Fail halt auch hierzulande einfach nicht touren so wirklich, also schon seit Jahren nicht mehr. Das letzte Mal habe ich die, glaube ich, 2006 gesehen auf dieser Taste of Chaos Tour oder so. Danach, keine Ahnung, ob die nochmal da waren. Und ja, I don't know, ey. Keine Ahnung. Wer weiß. Aber ja, wir haben 20 Jahre Flight in a Crash.
Stimmt. Ja, 2001.
Wann ist die denn genau erschienen eigentlich? 5. Juni. Ja, bald. Na, bin gut. Ich ja mal gespannt. Wer weiß.
Sollen wir doch noch mal reden.
Ja, verabreden wir uns noch mal. Und produziert von Brian McTernan. Ey, da, ach Mensch, da kommt ja alles zusammen. Auch super Typ.
Der hat auch Caution und New World Next gemacht, glaube ich.
Ja, der hat eine Menge gemacht. Und ich finde jetzt auch mit Be Well eine super Platte gemacht. Also,
ja, auf jeden Fall.
Auch mega. Ey, ich würde sagen, lass uns das da beenden, oder? Wir haben ja echt einiges. Oder hast du noch was, was du unbedingt zu Hot Water Music sagen musst?
Ach, nee, wir haben jetzt ja so einmal schön querbeet über alles geredet.
Ja, ne? Fand ich auch. Mensch. Ich auch. So, und jetzt werde ich mir eure Platte nochmal anhören und gucken, welche Hot Water Music Vergleiche ich da ziehen kann.
Ja, ich bin gespannt, was du da so rausfindest.
Ja, ich habe tatsächlich heute noch, es hat irgendjemand, ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, ich glaube bei Facebook oder so, hat da jemand einen Song von eurer Band gepostet. Und drunter hatte jemand anders kommentiert, also es war in irgendeiner Gruppe, von wegen so, genau so klingen deutsche Emo-Bands oder irgendwie so. Wo ich, also mit der Aussage konnte ich halt überhaupt nichts anfangen, da war ich mir jetzt gar nicht sicher, ist das jetzt böse gemeint oder nicht? Oder?
Ja, ich weiß, ich würde jetzt eher sagen, weiß ich gerade auch nicht, ob das gut oder böse ist. Aber es klingt so nach, vielleicht weil davor deutsch ist, so, so klingt so eine deutsche Emo-Band.
Ja, könnte sein, ne? Also, ich finde, ihr habt eine gute Platte gemacht, um das nochmal abschließend zu sagen. So,
das freut mich.
Haben wir ja gar nicht drüber gesprochen. Aber genau, das Review im Fuse war ja auch sehr wohlwollend, sag ich mal.
Ja, hab ich mich drüber gefreut.
Kann ich auch nur beipflichten. Genau. Wer hat das da vorgelesen? Wer war das? Wer war das doch, ne? Die das Review haben vorlesen lassen?
Nee.
Bei Instagram? Ah, dann habe ich. Das schneide ich raus.
Ah, du meinst, das waren Katapults, die von ihren Omas und Opas das vorlesen lassen haben.
Stimmt.
Genau, das ist die andere, ja, die andere Emo-Band, ja, die am 19. März eine Platte veröffentlicht hat.
Ja, siehst du, das wird es sein irgendwie. Aber ja, geil. So, jetzt habe ich mir komplett meine Integrität und alles als Musikjournalist verloren. Von daher, lass uns das mal dann zu einem Ende bringen. Ey, Fred, vielen, vielen Dank. So, es hat super Spaß gemacht. Ich finde das immer sehr cool, irgendwie mit Leuten irgendwie über so einfach, ich weiß nicht, wenn man so ein Interview macht, dann ist das immer so, man redet nicht immer so auf einer Augenhöhe. Irgendwie der eine ist der Musiker und so. Und als Fans einfach von der Band zu sprechen, das macht immer sehr viel mehr Spaß irgendwie.
Ja, man, hat auf jeden Fall Bock gemacht.
Ja, mir auch. Von daher würde ich sagen, wenn du noch eine Band hast, wo du Deutschlands Koryphäe bist, so, da würde ich dich dann nochmal einladen, wenn du Bock hast.
Ja, okay.
Wo siehst du dich noch? So, in welchem Podcast?
Ich glaube, beim Muff Potter wäre ich noch ganz firm.
Ah ja. Ja, das passt ja auch, ne?
Ja, genau. Da können wir dann weiterreden.
Hervorragend, dann machen wir das. Ey, alles klar. Dann hören wir uns beim Muff Potter Podcast.
Ja, super, auf jeden Fall.
Okay, mach's gut, ciao.
Mach's gut, vielen Dank.
Ja, hervorragend. So, ein, zwei Aussetzer, die schneide ich halt nachher, das hört man gar nicht. Ich habe hier leider so ein bisschen Dorf-Internet, von daher.
Ja, ach, kein Problem.
Okay.
Ich war mir auch immer nicht sicher, ob das, warte, jetzt beende ich mal eben kurz die Aufnahme.
Ah ja, ich auch.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.